Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Wir haben ein bisschen vorproduziert, diesmal mit dabei Jörn Seibert.
Hallo.
2 Jahre lang warst du nicht dabei, hast nachgeschaut, ne?
Genau, das letzte Mal war die Nummer 47, vor knapp 2 Jahren.
Ist das lange her, so. Und mit dabei natürlich Silvia Egger.
Hallo.
Sehr fein. Wir haben heute ein volles Programm, deswegen wollen wir mal gucken, dass wir so relativ schnell durchgehen. Für euch möchte ich aber sagen, bitte nicht abschalten, denn am Ende habe ich eine recht große Umfrage vorbereitet, wo ich euch so ein paar Sachen über Technikwürze fragen wollte und da brauche ich eure Mithilfe. Was ihr jetzt schon sehen könnt, ziemlich viele Informationen zur Sendung bekommt ihr schon jetzt, wenn ihr ein iPod, ein iPhone oder einen MP3-Player habt, die den Liedtext eines Liedes anzeigen lassen können. Dann könnt ihr mal auf eure speziellen Tasten drücken, die es anzeigen, denn dort bekommt ihr jetzt schon Informationen über die Sachen, über die wir in dieser Sendung reden. Heute wird es nochmal eine Sendung geben nach dem bekannten Muster News, Empfehlungen und die Maker-Ecke. Und dann würde ich dich bitten, Silvia, mal anzufangen mit deinen News.
Aktuelles.
Ja, ich hatte immer wieder die Probleme, News und Empfehlungen wieder zu trennen ordentlich, aber ich habe es diesmal versucht. Ich habe sogar ein paar Mal hin und her geschachtelt.
Du, ich habe auch immer das Problem.
ja, also das Interessanteste in dieser Woche fand ich Operas MAMA-Projekt. Also MAMA bedeutet Meta Data Analyzers and Mining Application. Das ist eine ganz spezielle Suchmaschine, die strukturell sucht. Also sie wertet Webseiten nach Strukturen aus. Also guckt, welche HTML-Elemente werden verwendet, welches CSS, wie valide ist das Ganze. Das ist eben der springende Punkt. Das Ergebnis war eher sehr erschütternd. Also sie haben unglaublich viele Seiten. Ich glaube, es waren 3,5 Millionen oder so Seiten haben sie ausgewertet mit dieser Maschine. Und es war irgendwie erschütternd, wirklich erschütternd. Es ist, glaube ich, 4,13% oder so waren überhaupt valide. Und jetzt muss ich kurz runtergehen. Die haben versucht, dann natürlich so Sachen zu machen wie Seiten von W3C-Membern. Die müssten ja eigentlich ziemlich valide sein. Ne? Das war so die Idee, aber dem war leider auch nicht so. Ups. Und sie hatten wohl 2001 schon mal diese Seiten, also das muss ein anderes Verfahren gewesen sein, haben sie auch diese Seiten der Member irgendwie untersucht. Und da ist nur eine einzige Seite jetzt noch valide. Also es war auch sehr erschütternd. Dann haben sie versucht, na gut, CMS oder Blog-Software, die müsste ja eigentlich ziemlich valide sein. Aber dem war dann halt auch nur bedingt. Blogger hat ganz schlecht abgeschnitten. Und ich glaube, am besten war es Apple iWeb, soweit ich mich erinnern kann. wo hatte ich das jetzt hier? Ja, super.
Ja, das iWeb macht halt ziemlich viel Inline-CSS, aber ansonsten sollte der Code eigentlich in Ordnung gehen. Ne?
Was war das jetzt? Hilfe. Microsoft hat jetzt irgendwelche Dinge hier gemacht. Also Typo war irgendwie 12% valide, WordPress war 9% valide, dann kam Joomla und Blogger war nur 0,3. Ja, also das war dann ziemlich abgefallen. Witzigerweise habe ich bei den Editoren war Apple iWeb am besten, war wirklich 81% valide, dann kam ganz weit abgeschlagen Dreamweaver mit 3,4%. Und lustig fand ich, dass die dann noch so Sachen drin hatten wie Clary's Homepage. Ich meine, wer erinnert sich noch an Clary's Homepage?
Was
oder
war das?
Adobe PageMill. Erinnert ihr euch wahrscheinlich nicht mehr, oder? Kennt ihr nicht, ne?
Nee.
Ich kenne die noch. Mit denen hat man ungefähr vor 10 Jahren irgendwas editiert. Ne? Also Clary's Homepage ist wirklich ganz, ganz alt. Und die haben dann auch so eine Sache gemacht, dass sie gesagt haben, man kann aus diesen strukturellen Informationen tatsächlich die typische Webseite irgendwie extrahieren. Und die war nicht XHTML, sondern die war HTML4 Transitional, war nicht UTF-8, sondern ISO und war ungefähr 16 KB groß, ohne Frames, ohne Formulare, ohne Plugins, also validiert nicht, ne? Hat verschachtelte Tabellen, durchaus auch Divs. Und verwendet aber leider auch noch Fontface, ne? Size, diese ganzen Geschichten, diese Inline und viel Inline-CSS.
Super also Geschichte, ja.
Es war irgendwie schockierend und ich meine, die meisten Fehler waren wohl Codierungsfehler, also eben diese ISO- oder UTF-8-Fehler und nicht existierende Attribute oder fehlende Attribute. Und es gab Seiten, es gab so einen Kurzbericht und so einen Langbericht und im Langbericht war dann wirklich so, da gab es dann Seiten, die hatten 28.000 Fehler. Wow. Das fand ich dann schon ziemlich, ziemlich happig.
Das ist ein schöner Knaller, ja.
Ja, also es lohnt sich wirklich da reinzugucken. Und die wollen das halt wirklich ausbauen. Die wollen das über die Jahre halt einfach noch weiter forcieren. Man kann zum Beispiel sagen, das 18. Tag ist halt das häufigste Tag ist dann halt das Span-Tag oder so. Es ist ein bisschen dann absurd natürlich.
Okay.
Ja, da muss ich ein bisschen schneller werden, ne? Sonst kommen wir heute gar nicht mehr durch.
Absolut im Zeitplan.
Zu RDFA kann ich selber jetzt auch nicht so super viel sagen, aber ich beobachte das halt, weil es sozusagen das Konkurrenzprodukt ein bisschen zu den Mikroformaten ist, die einfach ein bisschen gängiger und besser und schneller eingesetzt werden. Aber RDFA ist halt jetzt im Recommendation-Status rausgekommen und das heißt halt quasi, man kann das jetzt umsetzen. Die Schwierigkeit ist nach wie vor, dass es ähnlich wie Mikroformate halt im Browser nur mit Plugins funktioniert. Aber ich mag das eigentlich irgendwie immer besser, wenn das standardkonformer ist, weil die haben halt tatsächlich Namespaces. Da gibt es einfach Attribute, die dann auch validierbar sind. Und das finde ich halt immer irgendwie von der Konformität halt irgendwie besser, wenn man in diese Richtung geht. Wenn man sich natürlich genau anschaut, ist es halt, denke ich mir, für den, wir haben das ja gerade gehört, wie schwierig offensichtlich ist überhaupt, valide Seiten zu produzieren, stelle ich mir das relativ schwierig vor, das auf lange Sicht umzusetzen. Ja. Also da muss man wirklich gucken, ob die Leute tatsächlich solche kryptischen Attribute mit deren Werten und Namespaces überhaupt wirklich einsetzen. Na?
Also bei dieser ganzen Geschichte geht es ja um ADF, was vom W3C ist, und soll halt Informationen semantischer machen oder beziehungsweise Elemente auf einer Webseite semantischer machen, mit Informationen anreichern. Das ist zum Beispiel jetzt eine Adresse und das ist jetzt ein Termin oder was auch immer, ähnlich wie es Microformats macht, ne?
Ja, die nutzen halt die verschiedensten, was das Interessante daran ist, die nutzen halt mehrere Vokabulare, ne? Also die nutzen den Dublin Core, die nutzen dieses Creative Commons, die nutzen irgendwie das FOV, ne? Also es ist halt einfach mehrere Dinge werden da zusammengebündelt und dadurch werden halt dann diese H-Cards, ne? Also um Termine auszuzeichnen, um Kontaktdaten, aber das sind quasi die gängigen und berühmten Formate, ne? Aber da kann man extreme Sachen damit machen, irgendwelche mathematischen Sachen auszeichnen, also es ist einfach viel umfangreicher, dieses ganze Format, ne? Aber ich habe mir das halt angesehen, ich weiß es nicht, ob es sich tatsächlich durchsetzen wird, weil es eben doch schwieriger ist. Ne?
Ja, bisher haben die Browserhersteller ja auch gesagt, also Microformats, macht ihr mal eure Plugins, wir binden das nicht ein. Also vielleicht haben sie auch erst auf RDF gewartet.
Ja, vielleicht. So, dann das nächste geht relativ flott. Ich habe mir jetzt einfach mal die Alternative im Debugging zu Firebug angesehen, Dragonfly, weil da gab es halt wieder ein Update. Und das ist halt für Opera. Die haben aber wohl vor, das für mehrere Browser irgendwie zur Verfügung zu stellen in Zukunft. Ich fand es durchaus in die Richtung von Firebug. Also man kann auch CSS schon editieren, genauso wie in Firebug. Das ist ja so für den Entwickler ganz angenehm. Aber es ist ein bisschen hakelig noch in der Benutzeroberfläche. Ich habe nie ganz verstanden, da sind eben genauso wie bei Firebug die berühmten zwei Fenster, ne? Links der Quellcode und rechts die entsprechenden Attribute. Aber das doppelt sich alles. Also alles heißt irgendwie gleich links und rechts und man hat diverse Tabs, die man irgendwie drücken kann. Also ich denke, dass es interessant ist, dass es da eben eine ähnliche Entwicklung gibt. Aber ich denke, das wird noch dauern, dass man tatsächlich wirklich gut damit arbeiten kann. Aber immerhin, ist ja erst Alpha, ne?
Bist du Opera-Nutzer oder eher so der Firefox-Nutzer?
Man kommt als Entwickler um den Firefox ja nicht rum, ne? Also den Opera gucke ich wirklich teilweise nur, um zu gucken, wie sieht die Seite da aus und teilweise halt für die Barrierefreiheit halt die Vorteile, dass man diese user-definierten Style-Sheets einfach anwählen kann und gucken, wie die Seite da aussieht, ne? Aber das ist ja ein sehr spezieller Fokus dann wieder. Deswegen finde ich schon interessant, dass die eben jetzt so ein Debugging-Tool haben, ne? Weil im Grunde hat halt Safari eins und Opera hatte bis dato noch nicht so viel. Aber ich weiß nicht so sehr, was die Breite der Debugging-Tool dann tatsächlich bringt, ne? Weil Firebug ist einfach sehr weit nach vorne gezogen und da hat man einfach viele Plugins zusammen und man hat es halt gebündelt. Ne? Also ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird.
Ein Hörer hat in der letzten Sendung auch noch kommentiert in den Kommentaren, dass es natürlich den Firebug auch quasi für jeden Browser gibt. Und zwar ist das diese Firebug-Lite-Variante, die wir, glaube ich, auch mal in der alten Sendung erwähnt hatten. Bloß Nachteil, wie ich persönlich finde, ist, dass ich dieses JavaScript halt jedem zur Verfügung stellen muss. Also eigentlich auch jedem Besucher meiner Webseite und es nicht eigentlich möchte, weil ich als Entwickler die Tools nur brauche. Aber eine andere Geschichte. Gut, aber von diesen nativen Browser-Geschichten, Dragonfly, Firebug oder eben WebKit.
Ja, vor allem Feuerbach hat mittlerweile auch ein bisschen die Kurve überzogen, finde ich. Also er ergänzt zum Beispiel Sachen, die falsch sind auf der Webseite. Also das, da muss man echt aufpassen mittlerweile. Mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich darüber gestolpert bin und dachte, wieso? Feuerbach zeigt das ja richtig an. Also der hat irgendwie, wahrscheinlich muss man das irgendwo ausstellen, dass er das semantisch korrigiert oder so. Mhm. Das war irgend nach dem Update plötzlich da und muss dann wieder in die Quelltextansicht gehen und zu so gucken, ah, nee, das ist tatsächlich eben falsch. Ich habe es auch nicht verstanden. Manchmal macht er das. Was auch immer das wieder für eine Sache ist. Wahrscheinlich so ein ganz geheimes Agreement. Dann habe ich eigentlich nur noch zwei Ankündigungen. Eine Sache läuft schon, die Tab-Parade. Das ist eine Tastaturparade quasi zum Internationalen Tag der Tastatur, den es natürlich nicht wirklich gibt, sondern der Robert Lender hat den tatsächlich ausgerufen am 15.10. Er hat den quasi einfach initiiert. Und jetzt wird bis zum 25.11. versucht, sich anzusehen, wie Webseiten mit Tastatur zu navigieren sind. Es werden Artikel dazu geschrieben. Es ist so eine Art Blog-Roll, Parade-Roll, wo die Artikel dann gesammelt werden und vielleicht später dann auch mal gebündelt irgendwo erscheinen, würde ich mal wieder tippen. Und ja, finde ich so als Aktion sehr lustig, ne? Weil die Tastaturnavigation ist doch etwas, was die wenigsten wirklich machen oder nutzen. Und ja, da mal einen Fokus drauf zu legen, ist sicher nicht schlecht.
Mhm, absolut.
Und ja, das Letzte wäre dann der ATAC. Oder ATAC, der ATAC, ne? Der ATAC, wahrscheinlich nicht ATAC.
Also A-Tag geschrieben.
Genau, das ist der Tag, ja, 08, das ist die Konferenz von Accessible Media in Wien. Das ist sozusagen die letzte, denke ich mir, große barrierefreie Konferenz dieses Jahr. Und ja, findet am 21. November in Wien statt. Man kann sich leider nicht mehr anmelden. Die letzten Anmeldungen sind irgendwie gerade eingegangen. Aber ich denke, vielleicht kann man auch so vorbeischauen. Kriegt man halt nichts zu trinken wahrscheinlich.
Ach, für diejenigen, die nicht dabei sind, ich glaube, der Erik wird in seinem Blog gut darüber berichten.
Ja, ich denke auch. Und interessant ist halt wieder Vai-Aria. Da gibt es wieder von Martin Klien den Vortrag. Und den Fokus auf CMS und Barrierefreiheit, da gibt es zwei Vorträge. Das finde ich eigentlich auch mal ganz interessant. Mhm. Ja, das war's so für meine News.
Was ist mit der Geschichte Web Without
Words? Du musst immer in dieses Google Docs gucken. Ich versuche das schon abzukürzen. Das fand ich halt so als Idee ganz lustig. Ich habe zuerst gedacht, ganz ehrlich, zuerst habe ich gedacht, Web Without Words würde so eine Seite sein, wo man eben quasi Webseiten eintippen kann und man kann sich die dann ohne Bilder und ohne Grafiken angucken. Na, das war so mein erster Gedanke, aber dem ist wohl nicht so, sondern das ist quasi totale Handarbeit. Na, das ist ein oder zwei Leute, nehmen sich halt größere Webseiten vor und versuchen die quasi ohne Bilder und Text darzustellen, zu entkleiden. Und das sieht halt sehr stark konzeptartig aus, hat schon fast was Künstlerisches irgendwo, weil man dann eben sieht, wie die Webseite an sich eine Struktur hat, na, was durch Text und Bilder oft nicht so ganz klar wird. Und ich weiß nicht, ob die wirklich vorhaben, das noch irgendwie weiter auszubauen. Ich glaube, die haben einfach nur so Spaß daran, ne, würde ich mal sagen.
Sie sieht recht gewinnungsbedürftig aus jetzt auf
diesem Kick. Ja, das waren meine News.
Okay, Björn.
Ja, soll ich anfangen?
Bitte, ja.
Gut, also es geht los mit dem Typeface JS, das ja Anfang der Woche etwas für Aufsehen gesorgt hat. Es geht ja darum, eine Alternative zu Cipher zu bieten. Also mit Cipher werden ja Texte durch Grafiken ersetzt mit Hilfe von Flash. Und Cipher ist eine Alternative, die das Ganze mit JavaScript erreichen will, ohne Grafiken, kein Flash. Ob man das überhaupt braucht, ist wieder eine ganz andere Frage. Die kann man dann noch gesondert diskutieren. Aber ich fand es sehr interessant, weil es war sehr einfach zu implementieren. Ich habe das Ganze auch mal ausprobiert und es ist auf jeden Fall handlicher als Cipher. Dazu benötigt werden eigentlich nur eine JavaScript-Bibliothek, dann das JavaScript, das die Schriften rendert und ein Perl-Skript. Hm.
Da haben alle was dazu zu sagen.
Ne? Habe ich mir schon gedacht.
Problem bei der Geschichte ganz im Generellen, also auch was die anderen Techniken betrifft, mal hier oder da, ist natürlich, dass du, glaube ich, bei der Technik jetzt auch
also gerenderte Grafiken in einem Live-Bild quasi siehst. Also kannst keinen Text kopieren oder markieren, sondern
genau, hast also
nur die gerenderte Grafik. Ne?
Ja, also die Kritikpunkte, die wollte ich jetzt noch.
Entschuldige.
Im Anschluss. also Kritikpunkte daran sind eigentlich, dass das Paket auch ziemlich groß ist. Typeface.js, die zentrale JavaScript-Datei, die hat 17 Kilobyte. Dann das Schrift, das die Schriften rendert, über 60 Kilobyte. Und dazu kommt natürlich auch noch das Perl-Skript mit seinem Zubehör. Insofern ist da auch kein Performance-Gewinn zu erwarten, worauf der Entwickler auch hinweist. Also wenn maximal ist es auch nur, kommt es auch nur für Überschriften in Frage. Aber auch, wie gesagt, von dir gerade angesprochen, die Probleme, dass eben die Texte nicht markiert oder kopiert werden können, dann im Opera hat es gar nicht funktioniert. Und die Grundsatzfrage natürlich auch, inwieweit das Ganze noch benutzbar bleibt für den Benutzer. Typeface.js befindet sich natürlich noch in der Beta. Vielleicht auch nur, weil es in ist, keine Frage. aber trotzdem, ein Test ist es allemal wert und vielleicht kann man für das ein oder andere gern sowas einsetzen, mal als Alternative für Cipher, eben dieses Typeface.js mal ausprobieren.
Silvia, wolltest du dazu was sagen?
Ja, ich meine, das ist einfach, dass wir händeringend suchen nach diesen Möglichkeiten. Ne? Also wir setzen halt Cipher ein, aber es ist halt jedes Mal, zum Beispiel jedes Cipher-Update bedeutet, jedes Mal diese Flash-Datei neu auszuspielen mit der Schrift. Das würde zumindest bei diesem Typeface JavaScript entfallen. Ne? Die Schwierigkeit bei dem Typeface ist halt auch nach wie vor das, was ja alle auch diese ganzen Fond-Implementierungen haben, die Schriftlizenz. Ja? Also man kann nur diese Webschriften verwenden, weil wenn, ich meine, er sagt ja, man kann dort die Schrift auch quasi in dieses JavaScript-Format transferieren. Man hat ja das Problem, dass man die Rechte an diesem Transfer nicht hat. Ja? Mhm. Und da steht man ja auch schon wieder an. Ne? Also deshalb der Vorteil von Cipher ist, dass man eben jede Schrift da in dieses Flash-Format packen kann, ja? Ohne dieses Problem zu haben. Aber das ist aber auch schon der einzige Vorteil, den man mit Cipher hat. Ja.
Ja. Dann war ja noch ein weiteres Problem auf dieser Website im Beispiel, da stehen ja auch Inline-Styles drin. Da hat ja Silvia auch die Bedenken, dass man da mit Inline-Styles arbeiten muss. Aber das Beispiel ist hier einfach ungeschickt gewählt, weil das geht auch ohne. Das habe ich ausprobiert. Wahrscheinlich liegt es hier an den mangelnden Kenntnissen von CSS vielleicht auch. Okay. Keine Ahnung.
Nee, das war wieder so ein Fallstrick des Firebug. Der Firebug zeigt einem ja die ganzen Inline-Styles von diesem Canvas an. Ne? Und ich, Depp, ne? habe das natürlich wieder als normalen Quelltext genommen.
Ah, ist
ja,
okay.
Das ist, Firebug zeigt ja diese ganzen Dinge an. Ne? Also ja. Ich meinte jetzt nicht dieses eine Inline-Style, was da drin stand. Ne? Er macht es ja mit Klassen. Ne? Man muss ja nur eine zusätzliche Klasse in das jeweilige Element schreiben. Das finde ich völlig okay. Also da, ich glaube, sonst hatte der gar keine Inline-Styles drinnen, oder?
Nee. Gar keiner.
Kurios an der Stelle finde ich auch, wenn ich jetzt mit jQuery irgendwelche Operationen an der Webseite mache und irgendwelche Breiten und Höhen vergebe oder stelle Sonstiges damit an, dann packt er das natürlich zur Live-Zeit als Inline-Style rein. Und immer wenn ich mir das über einen Firebug oder Sonstige anschaue, dann denke ich, oh, Inline-Style, ich mache das nie. Ja? Ich kann das nicht leiden, aber na gut, sie sind zur Live-Zeit eben drin. Also Leute, bitte schaut in den Original-Quelltext und dann sieht es sauber aus.
Ja, wenn man in den JavaScript-Frameworks arbeitet, da denke ich auch dran. Dann brauche ich das ja, weil sonst kann ich das ja überhaupt nicht debuggen oder layouten. Ne? Ja. Aber jetzt bei diesem Typeface.js bin ich voll drauf reingefallen. Ich habe mich nachher eh entschuldigt in Twitter, dass ich so in die Luft gegangen bin.
Ach, das war in die Luft gehen?
Ja.
Kam gar nicht so an.
Okay.
Nee, aber im Endeffekt, also Typeface.js, ich würde sagen, das ist eine Alternative zu Cipher, aber eben im Endeffekt auch kein Genuss ohne Reue.
Ja, und es ist
muss jeder für sich entscheiden oder muss gucken, was er seinen Besuchern eben auch zumuten kann.
Nee, wir brauchen einfach endlich eine Lösung für die Schriften. Ne? Weil ich meine, es gibt einen HTML-Standard, die Sachen einzubinden. Ja? Es geht wirklich um diese Schriften. Ich verstehe nicht, warum da keiner dran arbeitet. Ich verstehe schlicht nicht. Weil das ist eigentlich eine Sache, die wir eigentlich seit über 10 Jahren bräuchten. Ne?
Stimmt schon, ja.
Ja. Muss doch mal gesagt werden.
Okay.
Ja, Das nächste ist auch eine ganz schöne Sache, und zwar ist das der Open Web Podcast, den Matthias Pfefferle vom Notizblock, Sebastian Küppers, bekannt als Pixelsebi, und Christian Schäfer, bekannt als Mr. Topf, veröffentlicht haben. Die erste Folge kam, glaube ich, am Sonntag raus. Der Podcast befasst sich mit offenen Standards, wie zum Beispiel den Mikroformaten oder auch Authentifizierungsdiensten wie OpenID und natürlich auch den Schnittstellen für die verschiedenen Social-Media-Dienste wie Twitter etc. Das Ganze hat sich schon ganz interessant angehört, war eine sehr kurzweilige Sendung. Ich sehe darin eine gute Bewegung, um eben auch zum Beispiel Mikroformate dem Endanwender näher zu bringen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wir Webdesigner kennen zwar Mikroformate und sind mehr oder weniger begeistert davon, aber eben der Otto-Normalverbraucher, dem sagen Mikroformate noch gar nichts. Und da es auch nicht von vornherein von den Browserherstellern implementiert ist, wird der Normalverbraucher damit auch nichts anfangen können.
Ja.
Seht ihr das ähnlich?
Das sollte, ja, das Problem der Mikroformate bisher war ja eben, dass eigentlich niemand damit was anfangen kann, es sei denn, er installiert sich irgendwelche komischen Programme,
genau,
die und in das der ist Vergangenheit bisher mehr schlecht als recht funktioniert haben.
Ja.
Und ja, das ist halt das ganze Problem, also die Bremse an der ganzen Geschichte, ne? Weil ja, an sich müssen wir uns nichts vormachen. Die Geschichte an sich, mehr Semantik ins Web zu bringen, ist natürlich eine feine.
Ja, weil vor allem auch Communities eben nicht mehr so funktionieren wie früher. Das sind keine geschlossenen Gesellschaften mehr. Die Leute tauschen sich auch untereinander, also zwischen den Communities aus, oder haben immer mehr das Bedürfnis, oder wenn wir die ganzen Activity-Streams nennen, wie zum Beispiel Livestream FM, wo eben aus verschiedenen Quellen die Daten des Nutzers aggregiert werden, weil er meint, die Welt hätte einen Mehrwert davon, wenn er jetzt alles, was er irgendwo abspeichert, zentral raushaut. Aber auch wir auf der Arbeit nutzen das auch zusammen. Wir nutzen Delicious zusammen, zum Beispiel mit einem Feed, wo wir uns gegenseitig mit News versorgen. Aber eben, es ist wirklich an der Zeit, dass man das den normalen Nutzern auch näher bringt, das Ganze.
Ja.
Darin sehe ich auch die Aufgabe von so einem Podcast, dass er eben die Brücke schlägt von dem Entwickler über den Webdesigner bis hin zum Anwender.
Und das ist ein deutscher Podcast, also in Deutsch gehalten.
Genau, es ist ein deutscher Podcast. Sie waren zu dritt, das war, glaube ich, knapp eine Dreiviertelstunde. Wäre auch ist so ein gutes Maß für die Technikwürze.
Mir ist quasi Konkurrenz, ne?
Och nein.
Nee. Als Konkurrenz würde ich das gar nicht sehen.
Wenn, dann sind es eh Mitbewerber.
Mitbewerber, genau, das hat sich gehört. So ist das richtig.
Maximal. Also ich finde es eine gute Sache, finde, das ist ganz gut angelaufen. Klar, kleinen Kritikpunkt gibt's. Das ist jetzt die Präsenz, wo das Ganze stattfindet, ist, glaube ich, auf Mixed, ja, openwebmixed.de.
Genau.
Mhm.
Das ist eine merkwürdige Sache.
Da müsste man natürlich, wenn die Resonanz jetzt kommt, den Schritt zu einer eigenen Website machen, um von dieser Plattform dann auch wegzukommen.
Ja. So. Ja, aber ich sage herzlich willkommen. Also ich persönlich habe noch nicht reingehört, werde ihn mir morgen früh, also ich mache ja morgens immer meinen Mac an, bevor ich zur Arbeit fahre, und werde dann eben das iPhone synchronisieren und die Podcast rausschmeißen. Also morgen früh ist er drauf, werde ihn mir mal anhören und dann auch nächste Woche mal drüber berichten. Also freue mich, dass es auch mal einen Podcast in der Richtung gibt, weil seit 2005 gibt es Technikwürze und ja, viel in der Richtung war ja bisher nicht, ne? Allein auf weiter Flur sozusagen. Von daher, sehr schöne Geschichte, ich freue mich.
Mhm. Mhm. Gut.
Vielen Dank.
So, dann hat Erik Eckert am Dienstag einen Eintrag in seinem Blog veröffentlicht mit dem schlichten Titel Bewegung, Ausrufezeichen. Darum geht's, es geht darum, dass eben langsam wieder mehr Bewegung in die Webstandardszene kommt. Aber es gibt auch ein Problem, dass eben die Webdesigner und Kunden im Moment wenig in Bewegung sind und wieder mehr in Bewegung kommen müssten, um eben die neuen Entwicklungen weiter vorantreiben zu können und nicht zu blockieren. Das würde dann auch in der Konsequenz bedeuten, dass man eben, wie du, David, glaube ich, sogar dort kommentiert hast, dem Internet Explorer 6 nicht mehr jeden Pixel recht macht.
Mhm.
Müsste von dir gewesen sein, genau, der Kommentar dort. Das sehe ich genauso, weil solange die Seite nicht zusammenfällt, sollte das kein Problem darstellen. Also ja, man kann den Internet Explorer 6 trotzdem noch sehr vernünftig unterstützen. Muss eben jetzt nicht sich einen Krampf geben wegen einem Pixel irgendwo in der Ecke, die sowieso der normale Nutzer gar nicht mehr wahrnimmt.
Also ich mache es gegenüber dem, also bei meinen privaten Projekten natürlich, da sage ich mir, also wenn die Webseite nicht zusammenbricht, dann reicht mir das schon. Solange sie verfügbar ist und der Nutzer kann sie quasi einsehen, er kann an alle Informationen ran, das ist das Wichtigste. Also das ist das Internet. Und meinen Kunden, die natürlich teilweise auch noch den Internet Explorer 6 nutzen und beziehungsweise nutzen müssen, die wollen natürlich, dass die Seite angepasst wird für den Internet Explorer 6. Aber denen sage ich auch, also wenn ihr euch wirklich auf Pixelwerte hier festlegen wollt oder was auch immer, dann Augen aufmachen, das ist das Internet generell. Also da gehe ich nicht auf die Argumentationsschiene und sage, böser Internet Explorer, wir müssen dafür arbeiten, sondern so ist das Internet. Also versuche ihn ganz generell, das Medium an sich ein bisschen näher zu bringen, was das gar nicht so unbedingt mit der Browser-Diskussion zu tun hat. Aber grundsätzlich natürlich, also ob das jetzt nur 5 Pixel breit ist im Standardbrowser um 10 Pixel im anderen, das ist mir wurscht. Also solange der Internet Explorer 6 Nutzer, ohne dass ich großartig was machen muss, die Webseite benutzen kann, fein. Wenn er die Webseite schöner haben will mit mehr Funktionen, ja, dann soll er sich eben einen anderen Browser installieren.
Genau, und da können wir auch ansetzen als Webdesigner, um uns praktisch mehr zu bewegen. Also warum sollen wir künstlich auf die Bremse treten und eben alles Neue, was man mal ausprobieren könnte, immer links liegen lassen. Wir können zum Beispiel darauf hinweisen, was jetzt möglich ist und den Kunden, auch internen Kunden zeigen, was möglich wäre und wie viele Leute eben das betrifft, die dieses neue Feature, was auch immer, nicht sehen, aber trotzdem die Seite benutzen können. Im Endeffekt sind es aber wenige und der große Teil eben, der kann eben nicht von den neuen Entwicklungen profitieren. Oder dass man auch Aufwände offenlegt und sagt dem Kunden, für dieses Pixel Genauigkeit, da muss eben mehr gearbeitet werden. Ohne.
Ups. Björn, bist du noch da? Kleine Skype-Störung.
Frage der Form, wie man es den Leuten näher bringt.
Ach Björn, jetzt warst du mal ganz kurz weg. Aber ich glaube.
Wie lange?
Auch 5 Sekunden.
5 Sekunden?
Ja.
War das mit den Aufwänden noch drin?
Das mit den Aufwänden war noch drin, genau.
Genau, dass du auch den Kunden, wir machen das auch gern intern, dass wir unseren internen Kunden mal Zahlen nennen, da geht es auch um noch ältere Browser, dass man einfach sagt, hier 1% hat diesen Browser, willst du echt dann, was weiß ich, teilweise hunderte von Euro mehr ausgeben?
Ja.
Wenn ja, dann tun wir das halt. Im Zweifel auch politisch entschieden. Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist.
Genau.
Und was vor allem auch wichtig ist, dass wir uns als Webdesigner mit den neuen Themen immer wieder befassen und auch ausprobieren. Also nicht nur gucken, gibt es da was Neues, guckt, was schreiben andere, was probieren andere, selbst ausprobieren und vielleicht sogar noch bessere Lösungen zu finden. Und so kann man dann auch, denke ich, Tag für Tag immer wieder ein Stück zum Wandel beitragen, wenn es an der Zeit ist für einen Wandel. Und jetzt konkret stehen wir ja wieder an so einer Schwelle, wo es darum geht,
ich meine,
IE 6 ablösen, 8 steht vor der Tür und jetzt müssen wir den 6er eben schnellstmöglich loswerden, am besten elegant.
Genau. Microsoft hat ja auch ein Interesse daran, dass der 6er an Marktanteilen verliert, weil sie dann eben den 8er ein bisschen mehr pushen können. Daher, naja, ist eine andere Geschichte. Aber ganz generell habe ich ja schon öfters in Technik wird so bemängelt, dass viele unserer sogenannten Kollegen, beziehungsweise die Leute, die halt den gleichen Job machen, ist vielleicht treffender, sich entweder gar nicht erst informieren oder dann im nächsten Schritt, wenn sie sich zumindest informieren über die Technologien, die es gibt und zukünftige Technologien, dass sie es nicht ausprobieren. Ich habe das immer so auf die Schiene gesteckt, ja, aus Mangel an Interesse an dem Job, an wirklichen Interesse. Aber gut, da sind wir natürlich Vorreiter, auch in der Technik würdest du mit anderen Podcasts bei dem Webkrauts oder was auch immer du mit deinem Webzeugkoffer, dass wir da voranschreiten und natürlich auch die neuen Wege gestalten. Von daher kann ich dem Erik natürlich nur beipflichten, wenn er sagt, hier Leute, ich möchte euch nochmal mit gehobenen Zeigefinger erwarnen, macht bitte weiter so, beziehungsweise wenn jetzt noch mehr.
Mhm.
Okay.
Insofern fand ich den kleinen, aber feinen Beitrag auch eine gute Initiative von Erik jetzt.
Nee, Erik macht sowieso schöne Artikel. Also werden wir auch nochmal verlinken auf der Technikwürze. Den könnt ihr abonnieren, das ist nicht falsch.
Ich habe ihn als erstes in Delicious verlinkt.
Aha, sehr schön.
Ich bin jetzt auch Vorreiter.
In Delicious Verlinkung, oder
was? Ja, genau. Okay. Ich mache jetzt immer so, ich versuche der Erste zu sein, der bei Delicious irgendwas verlinkt.
Ah, okay. Kriegst du da irgendwas für?
Nee, das mache ich einfach so.
Okay, Ego-Befriedigung. Ja.
Genau.
Gut.
Okay. Kommen wir zu meinen
News.
News an dieser Stelle. Ich bin ja Twitter-Nutzer, diese 140-Zeichen-Geschichte. Und ich lasse mich von Twitter immer informieren, wenn ich einen neuen Follower habe. Und bisher war es so, dass ich so alle zwei Tage mindestens eine E-Mail da hatte. Dir hört jetzt jemand zu. Aber mutmaßlich haben ein paar bei mir mitgelesen und möchten mich natürlich wieder ababonnieren, also mir nicht mehr folgen. Und das bekomme ich natürlich nicht mit über Twitter. Und es gibt einen Dienst, der heißt Quitter. Und wenn man sich da anmeldet mit seinem Twitter-Namen und die E-Mail-Adresse, dann bekommt man E-Mails, wenn man verlassen wird sozusagen. Also wenn jemand wirklich nicht mehr sagt, also dem Max, dem möchte ich jetzt nicht mehr zuhören, weil der redet Blödsinn. Das Ganze wird auch noch psychologisch stark unterstützt davon, dass dann in dieser E-Mail auch drinsteht, bei welchem Tweet er mich denn jetzt verlassen hat. Und ich finde das Ganze wichtig. Also psychologisch bin ich so stark, dass mich das nicht unter Druck setzt. Aber es können manchmal schon ganz komische Sachen dabei vorkommen, wenn man jetzt was ganz Doofes sagt und dieser User hat dich jetzt verlassen, weil du hast das geschrieben. Sei es drum. Also ich beobachte das mal, finde das ganz interessant, um mal zu schauen, wie sind denn jetzt die Leute, die abhauen. Und könnt euch anschauen, haben wir verlinkt, die Geschichte.
Ja. Die sollten dann noch Statistiken machen vielleicht oder so, ne? So ein Statistiktool sollten sie noch ausbauen, ne? Dass man sieht, bei welchen Tweets wurde man verlassen, ne? Wie oft wurde man verlassen.
Genau, um dann wirklich die Qualität des Getwitterten feststellen zu können.
Genau. Also aber so leicht beschäftigt dich die Sache dann doch, ne?
Ja, mich sowieso. Also ich bin fertig, ne? Wenn ich dann auch noch weiß, warum. Ne? Also wenn sie einem einfach so wegfallen, gut, damit kommt man ja noch klar. Aber warum? Finde ich ja doch
ein bisschen, Also ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber in dem Zusammenhang könnte man auch auf die Webcrowds verweisen. Da hat ja gerade wer hat es geschrieben? Lass mich kurz nachsehen. Der Nikolai hat den neuesten Artikel geschrieben. Zwar geht es um dieses kleine, zwar unscheinbar wirkende Feature beim Hover, dass eben die Hand sich bewegt, so ein Winke-Wink gemacht. Das ist jetzt natürlich vordergründig nichts Aufsehenerregendes, aber man sieht, mit welch einfachen Mitteln man immer noch gewissen Effekt erzielen kann, auch ohne jQuery zum Beispiel.
Das war, glaube ich, bei Quitter auch, ne?
Genau.
Bei Quitter deswegen.
Ist sie doch eher unansehnliche Hand, ja.
Ja, es sieht recht hässlich aus, aber
das macht es aber eben wieder witzig, das Ganze.
Genau.
Nee, finde ich nicht, weil ich finde, wenn man schon so einen Effekt macht, dann kann man das auch mit einer netten Grafik machen, weil ich meine, es ist ja auch ein netter Effekt.
Du als Frau hättest dann gern den eher Schwarzenegger-Arm.
Ja, genau. Oder so gerne eine Faust oder so.
Da fällt mir gerade ein, ich war mal auf irgendeiner Webseite, das war auch eine HTML-Webseite, also keine Flash-Seite, wo der Mauspfeil wirklich eine Hand war, die wirklich in Originalgröße Hand ist und darunter war noch der Arm und je nachdem, wo man die Maus quasi hinbewegt hat, hast du die ganze Hand mitbewegt. Und wenn du geklickt hast, so war es, glaube ich, dann hat sich diese Hand auch der Finger so ein bisschen bewegt. Also du hast quasi eine richtige Hand auf dem Bildschirm gehabt. Fand ich eine klasse Sache. Man hat von der Webseite nichts mehr gesehen, wenn die Hand da drüber lag, aber der Effekt war schon lustig, muss ich sagen. Okay, nächste Geschichte. Das nur am Rande erwähnt. Microsoft hat jetzt hat Windows 7 jetzt neu vorgestellt. Die Geschichte, warum ich mich eben absichtlich versprochen hatte, ist, weil die ersten schon ein Resümee gezogen haben sich die Screenshots angeschaut, so auch ich. Und es sieht ganz so aus, und Microsoft gibt es auch zu, als wenn Windows 7, was jetzt auch wirklich Windows 7 heißt, wirklich ein Vista ist, das weiterentwickelt ist. Also die ganzen Kritikpunkte bisher an diesem Betriebssystem nicht von Mac-Usern, sondern auch eben von diesen Windows-Usern. Wir alle wissen es, viele haben XP noch installiert, weil es teilweise schneller ist oder zuverlässiger ist als Vista, wie auch immer. Naja, sie haben es halt nur ein bisschen weiterentwickelt und das, wie ich persönlich finde, nicht wirklich zum Vorteil. Soll erscheinen 2009 am Ende, beziehungsweise Anfang 2010. Und naja, werden wir mal schauen, wie sich das Ganze verhält und ob das denn im Gegensatz zu Vista denn auch angenommen wird. Ich meine, ich persönlich würde es mir wünschen, denn wird nämlich vielleicht auch der Internet Explorer 6 dann irgendwann auch sterben. Vielleicht mit der Hoffnung von Windows 7. Was ich nicht ganz verstehe ist, Microsoft hat zur gleichen Zeit Windows Azure oder Azure oder wie das auch immer ausgesprochen wird, beziehungsweise ja vorgestellt. Und Windows Azure ist auch ein Betriebssystem. Und zwar so, wie ich das verstanden habe, beziehungsweise ich habe es gar nicht verstanden, aber so, wie ich das jetzt aufgenommen habe, ist Windows Azure nichts anderes, als dass es ein Betriebssystem ist, was vielmehr nicht mit lokaler Software funktioniert, also auch, aber hauptsächlich funktioniert es eben mit Webanwendungen. Mhm. Weswegen ich diese ganze Geschichte nicht verstehe, ist A, es wird Windows 7 geben, warum denn Windows Azure? Und B ist, dass ich heute schon diese Technologie nutzen kann, nämlich mit Google Docs, was wir auch bei Technikwürze machen. Ich mache einen Browser auf und kann sofort eine Office-Umgebung quasi benutzen. Habt ihr den Sinn von Windows Azure verstanden? Wozu es das gibt?
Nö. Da muss ich also ich habe jetzt zum ersten Mal davon gehört, aber so ganz spontan, wenn ich mir das auf dieser Seite angucke, bei den Herren von Spoon.
Also
es ist schwer zu verstehen, warum. Also was soll es konkret sein? Soll es ein neues Windows Server sein oder?
Na, das ist ein Betriebssystem für Webanwendungen, aber wie gesagt.
Genau, warum?
Haben wir jetzt ja eigentlich schon. Ist schwer zu verstehen, wirklich. Müssen wir mal abwarten, bis jetzt vielleicht die ersten Betas rauskommen oder vielleicht muss Microsoft auch noch mal Stellung nehmen. Ich war natürlich heute auf Microsoft.com, um mich zu informieren über Windows 7 bzw. Windows Azure. Und Microsoft selbst hat natürlich noch keinerlei Informationen auf der Webseite. Was auch ein Ding wäre für die Mecker-Ecke eigentlich, dass egal, ob jetzt ein Autohersteller ein neues Auto vorstellt oder Microsoft jetzt ein neues Betriebssystem, die haben diese News nie auf der eigenen Webseite. Das sind erst Pressemitteilungen, die man extern lesen muss. Aber eine andere Geschichte. So, und was Google auch noch vorgestellt hat, ist, jetzt habe ich mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, eine Geschichte, ein Microsoft Office sozusagen als Webversion, also der Pendant zu Google Docs. Und man sieht an Windows schon, also an Microsoft selbst, dass sie natürlich jetzt endlich Schluss machen wollen mit der von Bill Gates ausgegebenen Perspektive, Internet ist braucht kein Mensch, nutzt keiner und vielmehr hin zu webbasierten Anwendungen. Also, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, sind wir, denke ich, durch mit den News. Empfehlungen, Silvia, bitte.
Empfehlungen.
Ja, da bin ich froh, weil zu Windows kann ich nicht viel sagen. da muss ich vollkommen passen. Was ich empfehle, ist Dwoo, also D-W-O-O. Das ist eine Template-Engine, basiert auf PHP 5. Und vielleicht kennen die anderen Smarty, ne? Das ist ja eigentlich der relativ gängige PHP-Template-Engine. Die habe ich eigentlich über die Jahre auch genutzt und bin plötzlich mit Dwoo konfrontiert gewesen und war natürlich am Anfang so ein bisschen, oh je, ne? Warum muss ich jetzt Dwoo machen, wenn ich vorher Smarty doch eigentlich ganz gut zurechtkam? Aber man muss sagen, dass Dwoo einfach doch besser ist. Ne? Vor allem, es ist extrem in Entwicklung. Also dieser Entwickler, dem kann man einfach mal schreiben und dann macht er das sofort. Also ja, das ist wieder so richtig, richtig eine tolle Sache. Was Dwoo eben besonders macht, ich meine, eigentlich müsste ich jetzt ein Pamphlet eines unseres Programmierers vorlesen, weil der wollte da eigentlich was beitragen, aber das hat er dann wohl nicht geschafft. Jetzt muss ich halt sozusagen eher von der Frontend-Seite mich dahin bewegen, argumentativ. Also was ich ganz toll finde, ist die Blockbildung. Das heißt, man kann einfach sagen, man hat ein Basistemplate. Da legt man einfach seine HTML und seine Template-Sachen an. Und dann kann man sagen, okay, das weitere Template, zum Beispiel das Kontakt-Template, das hat jetzt einen Block, der ein bisschen anders ist. Ja, also was weiß ich, der Header sieht anders aus oder der Content-Bereich sieht anders aus. Und dann kann ich das in einem Basistemplate mit einem Block versehen und sagen, gut, den tausche mir jetzt bitte im Kontaktbereich aus. Alles andere hole ich mir aber von dem Basistemplate. Mhm. Und sowas gab es vorher bei Smarty nicht. Ja, also man konnte das komplex mit Includes und so lösen, genau, ne, aber das ist einfach ausgereifter, dieses Konzept. Ne. Wenn man es jetzt nicht übertreibt und total komplex macht, ne, dann kann man damit wirklich ganz gut schmale Templates erarbeiten. Und es ist schneller als Smarty, das ist mir auch schon aufgefallen. Und es hat die Tendenz zu Kurzformen, ne, wo ich bei Twitter auch so ein bisschen spaßhaft ein paar Sachen reingepackt habe. Aber man kann zum Beispiel einfach einen Loop machen, der heißt Loop Loop. Ne? Also man soll einfach nur loopen, weil manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man einfach eine ganz kleine Sache wie ein paar Downloads ausgeben will und da muss man nicht diese langen For-Each-Gedöns da reinpacken, sondern sagt einfach, loop mir das Ding jetzt einfach schnell durch.
Okay.
Und das fand ich eigentlich ganz toll. Muss man gucken, also das ist ja noch eine ganz neue Entwicklung und die sind recht rührig und sind auch ganz stolz, weil ich gesagt habe, dass ich das in der Technikwürze vorstelle. Ne? Wenn ich jetzt noch die Zahlen durchgebe, aber ich werde dafür nicht bezahlt, sondern ich bin einfach nur ein erfreuter Anwender.
Sind das deutsche Entwickler?
Nee, das ist eine englische Seite. Ach also,
so. Naja, vielleicht laden wir sie trotzdem nochmal in Technikwürze ein, können Sie jetzt mal ein bisschen was drüber erzählen.
Genau. Die zweite Sache ist, ja, das den Firefox, also nicht Firefox, sondern Firefox, Vox wie eben
der TV-Sender.
Sprache, genau. Mhm. Den gibt es schon eine Weile, diese Extension. Das ist eine Screenreader-Extension, da gab es ja immer mal wieder Ansätze, ich glaube Fangs oder so, der lange Zeit dann für Firefox nicht mehr abgedatet wurde, nicht richtig funktioniert hatte, den habe ich dann einfach immer wieder rausgeworfen. Aber ich habe jetzt den wirklich getestet, weil ich dachte, dann schaue ich jetzt mir einfach an und der ist wirklich sehr gut. Er hat so ein paar Ecken und Kanten, ne, nachdem ich das in Twitter reingepackt habe, haben mir die Leute dann alle irgendwie böse Skype-Mails, ich kriege den, der geht nicht mehr weg, der geht nicht mehr aus. Oder die Tastaturkombination scheint auf dem Mac einfach viel besser zu laufen, ne? Die ganzen Kürzel als wir auf dem Windows-System. Da scheint sich einiges, wie üblich sonst auch, bei Screenreadern einfach schwierig auszutarieren. Aber ich habe einfach gut gefunden, dass er eben sehr flüssig liest. Na, ist natürlich wieder Englisch, das ist das Problem. Ne? Also ich denke auch nicht, dass da andere Sprachen dazukommen werden. Aber er unterstützt relativ viel, was generell Screenreader unterstützen. Man kann zum Beispiel Überschriften sich einblenden lassen. Die sieht man dann oben so über dem Browserfenster, kann man die Überschriften durchgehen. Also das fand ich auch irgendwie ganz gut. Und er ist halt sehr, sehr modern. Also man kann zum Beispiel, weil Viaria ist ja so ein kleiner Spleen gerade von mir, da möchte ich mich halt damit beschäftigen und er kann tatsächlich eben die Live-Regions von Viaria tatsächlich hörbar machen. Also das fand ich auch sehr super. Da kann man sich zum Beispiel so einen kleinen Absatz irgendwie vorlesen lassen und da gibt es ja verschiedene Höflichkeitszustände für den Screenreader, dass man sagt, okay, jemand liest gerade was, unterbrechen rüde sofort jedes Mal, wenn sich irgendwas tut auf der Webseite oder unterbrechen nur ab und an. Ne? Also, dass er wirklich vom Text auch noch was mitkriegt und das war sehr witzig, das konnte man richtig nachvollziehen. Also bei rüde kann man den Text absolut nicht mehr nachvollziehen, weil dauernd kommt irgendwas, ja? Was auf der Webseite wohl passiert, ne? Also jetzt Ajax-mäßig.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr witzig. Also da kann man nämlich auch als Entwickler sich einfach mal vorstellen, wie diese Dinge sich tatsächlich anhören. Und er ist auf dem Mac halt tatsächlich eine Alternative zu VoiceOver.
Fine.
Weil VoiceOver ist halt sehr, sehr rudimentär und sehr gewöhnungsbedürftig. Und da kann man einfach mit dieser Extension einfach schneller durch. Ne?
Okay.
Also fand ich wirklich, kann man empfehlen. Was hatte ich dann noch? Naja, das ist einfach nur so ein Gag. Das wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Einen WCAG Song. Also es war wohl jemand total langweilig auf so einer barrierefreien Konferenz und daraufhin hat er eben so einen Song zum WCAG, zur barrierefreien Gesetzgebung eben gemacht und der ist schon recht witzig. Ich habe den angesprochen, ob wir den einspielen dürfen, aber er hat mir nicht geantwortet. Also denke ich, wahrscheinlich dürfen wir das nicht, weil das ist ja immer so eine rechte Geschichte. Ne?
Ja, schade.
Ja, aber das wird ja verlinkt und es ist wirklich ganz lustig. Also man kann es. Ich fand es halt auch lustig, weil diese WUG, also einerseits gibt es Screenreader-Sequenzen drinnen und andererseits diese, was ich ja immer ganz merkwürdig finde, obwohl es tatsächlich stimmt, dass ich sage immer WCAG, weil ich mir da leichter tue, aber das heißt ja WUKAG, WUKAK oder was weiß ich alles. Und diese ganzen Sequenzen gibt es eben in diesem Song auch. Ne? Da macht er sich auch ein bisschen lustig drüber.
Ja, das aber war's. Das glaube ich für Webseitenentwickler auch mal interessant, wirklich zu hören. Wie hört sich das denn an, wenn jetzt ein Screenreader irgendwas vorliest? Also viele haben davon überhaupt gar keine Vorstellung.
Also von daher, ja, das stimmt.
Wenn es dazu beitragen kann, super.
Ja, genau. Mhm. Ja, das war's. Also, das waren meine mehr Empfehlungen habe ich nicht diesmal.
Bis auf eine, aber ich halte meinen Mund, ja?
Genau.
Ja. Nee, das habe ich nur reingesetzt, weil Metallica. Okay.
Moment,
okay,
das kommt ja noch.
Erstmal Björn.
Genau, zuerst kommt Björn.
Genau, achso, ja. Empfehlung. Und zwar eine relativ kleine, aber relativ nette Geschichte, fand ich, von Tobias Otte. Da hat er einen kleinen Beitrag verlinkt von Igor Asselbergs oder Asselbergs. Und er weist darauf hin oder er verdeutlicht die Funktion von runden Ecken. Also es geht ja bei runden Ecken, denken viele immer nur drum, hip zu sein, aber runde Ecken können eigentlich noch viel mehr. Denn, Zitat Tobias, wer an den richtigen Stellen abrundet, muss nicht zwangsläufig irgendeinen Trend verpasst haben. Es kann auch einfach nur die Usability verbessert werden. Kurze Rede, kurzer Sinn. Es geht eigentlich darum, dass eben es oft so ist, wenn runde Ecken für eine optische Harmonie sorgen, das auch dazu beitragen kann, Inhalte besser zu verstehen. Alles verstanden?
Ja.
Ja, ja, klar. Ich habe mir die Beispiele auch angeguckt von dieser verlinkten Seite und fand es grundsätzlich natürlich tatsächlich so, also es gibt ja sowas wie ein optisches Wahrnehmen von Zusammenhängen und genau. Das war tatsächlich so, wenn runde Ecken oben quasi so als Headline-mäßig sind und da die runden Ecken sind und darunter ist dieser Content-Block, dass man mehr so das Gefühl hat, das ist ein zusammengehöriger Block, ne? Während wenn es tatsächlich nur mit eckigen Ecken getrennt ist, dann hat man gewisse Schwierigkeiten. Aber ich fand etwas irritierend die Farbgebungen, weil er hat nämlich blöderweise zwischen den beiden Varianten unterschiedlich merkwürdige Farbkombinationen. Und die fand ich ja dann so ein bisschen diskussionswürdig, weil ich denke, wenn man das gleich gehalten hätte, dann hätte man einen besseren Vergleich gehabt.
Ja? Genau, was der Igor da nämlich getan hat, ist eben, dass er sehr, also nicht nur unterschiedliche Farben genommen hat, sondern auch innerhalb der beiden Boxen sehr unterschiedliche Farben mit großen Kontrastunterschieden. Aber ich denke, nichtsdestotrotz kann man sich darüber auch mal Gedanken machen. Gerade auch die visuelle Wahrnehmung ist oft ganz wichtig. Ich habe mich darüber auch mal mit einem Kollegen unterhalten, der ist ein gelernter Informationsarchitekt und Informationsdesigner. Und er hat eben, es ging darum, dass er von uns, von unserem Team, Elemente für die Visualisierung braucht von Ablaufdiagrammen oder ähnlichen Dingen. Und er eben festgestellt hat, je höher die Qualität ist, der visuellen Informationen, die er den Zuhörern rüberbringt, also um komplexe Zusammenhänge zu erklären, umso besser können die das auch aufnehmen. Und das hier, dieses Beispiel, ist auch kann auch einen ganz kleinen Teil dazu beitragen, denke ich.
Da bin ich ja ganz froh, dass es in dem Redesign der nächsten Technik wird es ja auch runde Ecken geben. Wie passig. Okay.
Bin gespannt auf die Kommentare zu runden Ecken. Gut. Dann habe ich noch einen, das klingt eher mal so wie so ein Killer Web 2.0 Blog-Titel. Ich lese den einfach mal vor, der ist relativ lang. The 7 Simple Ways to Lower Your Bounce Rate and Get More Conversions. Jetzt könnte man denken, nee, tschüss, jetzt geht es wieder nur um SEO, aber weit gefehlt. Es geht hier auch um Usability, auch wenn es der Titel nicht erahnen lässt. Die Bounce Rate ist natürlich unser natürlicher Feind. Wir wollen, wenn ein Besucher kommt, dass er auch bleibt und sich weiter informiert und vielleicht im Endeffekt auch mal was kauft. Ein Bounce ist es dann, wenn er auf die Seite kommt und gleich wieder weg ist. Und das hat oft eben mit Usability-Problemen zu tun. Ist zwar oft nicht ganz offensichtlich, aber er nennt auch Beispiele, so zum Beispiel die schlechte Lesbarkeit, überladene Seiten und eben, dass der Fokus fehlt auf das Thema. Zum Beispiel, wenn jemand von einer Suchmaschinenkampagne, also AdWords-Kampagne kommt, die Leute kommen auf eine Landingpage, da kann ich die nicht zuballern mit allem Möglichen, sondern muss mich wirklich aufs Thema fokussieren und vor allem auf den Kontext, in dem der Besucher kommt, weil er hat ja meistens ein bestimmtes Problem. Also darauf fiel dieser Artikel auch raus und gibt da eben 7 Tipps, wie man sich der Sache ein bisschen besser annähern kann.
Genial finde ich auch in dem Artikel dieses Bild mit der blauen Tür weiter unten.
Ja.
von der Usability her, naja, finde ich klasse.
Genau, so ist aber oft der Weg. Die Leute kommen die Treppe hoch und fallen hinten runter. Ja. Und merken nicht, dass sie eigentlich links abbiegen müssen in die Tür.
Nee, wirklich klasse. Müsst ihr euch mal anschauen, der Artikel.
Ja. Aha. So, und dann habe ich noch einen Tipp. Silvia hat sich zwar geweigert, aber vielleicht packt sie es dann doch noch aus. Und zwar geht es einfach mal um einen kurzen Musiktipp. Und zwar würde ich allen, die gerne Musik hören, die... Oder Leute, sagen wir mal, die früher lange Haare hatten, die kennen bestimmt noch die alten Zeiten von Metallica. Und die haben ja im September ein neues Album rausgebracht, Death Magnetic. Und das ist meiner Meinung nach End Justice for All übersetzt in die heutige Zeit. Also wer es gerne hört und noch nicht gehört hat, einfach mal anhören und kaufen oder sonst wie erwerben.
Mhm. Ich habe letztens in das Album mal reingehört bei iTunes und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich bei iTunes reingehört habe. Normalerweise sind bei iTunes die Ausschnitte aus den Liedern immer fantastisch, sodass man sehr viel mitbekommt. Bei Metallica war es aber so, dass ich den Sänger nur bei zwei Liedern gehört habe, von allen, die vorgestellt wurden. Und bei den anderen habe ich bisher nur Hintergrundmusik gehört. Aber es ist wirklich so, dass bei jedem Lied auch gesungen wird, ne? Denke ich mal.
Genau. Nee, es gibt eins meine ich, wäre ohne Gesang.
Ja. Okay, ja, das ist ja okay. Es gibt auch der Unforgiven 3 da, glaube ich, drauf oder 4 oder welcher Teil ist das jetzt?
Genau, Unforgiven 3, das war die einzige kleine Enttäuschung für mich nach den ersten beiden Versionen. Da hätte ich mir mehr erwartet, obwohl es aber insgesamt noch ein schönes Lied ist.
Aha. Ja. Okay. Wo kann ich mir das denn so, besser anhören? Bei Amazon vielleicht?
Weiß ich gar nicht. Ich habe mir es damals schon bestellt, bevor es rauskam.
Ah, alles klar. Okay.
Insofern.
Okay.
Aber Silvia hat ja auch noch einen Musiktipp.
Ja, es war einfach nur, ich habe früher auch lange Haare gehabt. Ich war eigentlich nicht Metallica. Ich fand es auch ein bisschen typisch. Ich meine, ohne dass ihr jetzt böse seid, aber ich weiß nicht, also Entwickler scheinen immer solche Musik zu hören. Okay, deswegen habe ich irgendwie gedacht, gut, dann muss ich auch mal irgendwas... eher Süffiges empfehlen. Also ich entdecke immer mal wieder interessante große Blues-Sängerinnen und Big Mama Thornton, das hört sich auch schon so richtig big an, ist auch ziemlich big in dem Video, das ich verlinkt habe. Durch Elvis ist Hound Dog ja zum Klassiker geworden und sie hat leider immer, oder nein, das ist ja auch, es muss ja immer Vorläufer geben, sie hat ziemlich viele Songs interpretiert, die später dann durch andere, auch durch Janis Joplin oder so, sehr berühmt geworden sind. Sie selber ist jetzt nicht so sonderlich berühmt geworden, aber ich finde, sie hat eine ziemliche Werbe und das ist ja doch etwas, was ich jetzt ein bisschen dagegen setzen oder dazusetzen möchte.
Okay. Sind alle still. Muss ich mir nochmal anhören, kann ich nichts zu sagen.
Ja, ich meine, Hound Dog kennt ihr sicher, oder? Ich meine, Hound Dog kennt man nicht schon von Elvis.
Bestimmt.
Okay, ich merke, ich bin die Älteste hier in dieser
wie
Runde.
Wie sagt man so schön, nicht beim Namen, aber wenn man es hört.
Ja. Nee, also genau. Ich hab das generelle Problem, dass ich mir die Titel von Schauspielern, von Liedern oder was auch immer nie merken kann. Wenn ich es höre, weiß ich ganz genau Bescheid, meistens. Aber so mit den Titeln hadert es bei mir.
Ja, ich habe es mit den Namen, ich kann mir nie Namen merken.
Das habe ich zusätzlich.
Zusätzlich,
ja, ich bin eine arme, verlassene Seele.
Ja, ich merke schon. Okay. Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Okay, ich habe mir heute eine schöne Geschichte gebastelt und zwar auch für Twitter. Und zwar ist es immer ganz hilfreich, wenn man irgendwelche Links postet, dass die kurz sind, denn bei Twitter hat man nur 140 Zeichen Platz. Genau. Und wenn jetzt ein Link schon 150 Zeichen hat oder beziehungsweise 110, dann bleibt halt nicht mehr ganz viel übrig für das, was man sagen will. Und deswegen gibt es solche Dienste wie TinyURL oder was auch immer, funktionieren vom Prinzip her so, dass man seine ganz, ganz lange Adresse, die HTTP-WWW-Adresse, ins Formular postet und bekommt dann eine ganz, ganz kurze URL. Und wenn man die jetzt überall eingibt, dann geht das zunächst zu diesem Dienst, der dann direkt weiterleitet zu der ursprünglichen Webseite, die man verlinken wollte. Schöne Geschichte an sich. Da gibt es auch diverse Plugins für Firefox. Ich glaube, da gibt es hunderte, die das mit diversen Diensten machen. Es gibt ja nicht nur den Dienst TinyURL, sondern auch eben andere. Und ich bin ja bekannter WebKit-User bzw. Safari-User, jetzt eben auch WebKit. Und da wollte ich mir natürlich auch sowas basteln, weil es jetzt kein direktes Plugin für TinyURL gibt. Und was ich natürlich haben wollte, war die direkte Verfügbarkeit. Also man kann sich von jedem Dienst natürlich so ein JavaScript wie heißen die Applets oder JavaScript, Link, was auch immer, in die Linkleiste ziehen, da draufklicken, dann kommt man zu der Webseite und Bookmarklet, genau, dankeschön. Ich das denn irgendwie in die Zwischenablage kopieren? Das war mir zu umständlich. Also mein Ziel war es, etwas zu schaffen, dass ich per globalen Shortcut, egal in welchem Programm ich jetzt bin, eine tiny URL der Seite machen kann, die im Standardbrowser jetzt ganz vorne ist mit dem Tab, auch wenn ich mehrere Tabs offen habe. Und das habe ich wie folgt gelöst. Es gibt im Internet einen Artikel, der heißt Surely und Fully oder wie der auch immer heißt. Und das ist so ein kleines für Mac-User Apple-Skript, was eigentlich den Standardbrowser schon die URL abfragt und das Ganze an den Dienst Tiny URL schickt. Ich habe das Ganze umgeschrieben für mich persönlich, dass ich, weil ich WebKit-Nutzer bin, dass er auch WebKit abfragt. Und zwar ist es im ersten Augenblick so, dass er wirklich den Standardbrowser in den System Preferences nachfragt, wer ist denn jetzt der Browser? Also Unterstützung ist jetzt derzeit, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, für Safari, Firefox, WebKit durch meine Implementation. Und da waren noch so ein, zwei andere auf dem Mac, die unterstützt werden. Und da wird der aktuelle Link halt abgegraben, wird per API an den Dienst TinyURL geschickt und per Copy and Paste, beziehungsweise automatisiert, wird dann die Kurzform dieses langen Links in die Zwischenablage gepackt, sodass man das wiederum in Twitter packen kann. Und das habe ich auch ein bisschen aufgebaut, indem ich das Ganze dann mit dem Dienst is.gd benutze, da der noch ein bisschen kürzere URLs hat als TinyURL. Und das Ganze als Apple-Skript abgespeichert. Und jetzt gibt es ein schönes Programm das auf dem Mac, das nennt sich Fast Scripts. Und das macht nichts anderes, als dass es diese ganzen Apple-Scripts, das ist ein Ordner auf dem irgendwo auf dem System, das kann man sich standardmäßig oben in die Infoleiste des Macs packen. Und Fast Scripts macht genau das Gleiche, allerdings mit dem Unterschied, dass ich jedem dieser Einträge, dieser Apple-Scripts einen Shortcut zuweisen kann, einen systemweiten. Und voilà, also nach 10 Minuten Arbeit insgesamt hatte ich quasi einen globalen Shortcut, den ich jetzt, mit dem ich meine Tiny URL kriege, die noch ein bisschen kürzer ist durch den Dienst is.gd und wirklich schöne Geschichte. Also wer unter dem Mac, den Safari beziehungsweise den das WebKit benutzt, sollte sich die Sachen mal anschauen. Ja, war jetzt ziemlich viel zusammengemurmelt, aber wie gesagt, TinyURL, schöne Geschichte, gerade mit Apple Script, ist auf jeden Fall jetzt einfach erreichbar und nicht großartig kompliziert oder irgendwelche Sachen dann davon nötig. Okay, kommen wir zur Meckerecke. Silvia.
Schluss mit lustig, wir reden Tacheles.
Jetzt hast du mich total überzeugt. Ich hab die Hälfte nur verstanden.
Ihr könnt es nachlesen auf technikwürze.de. So.
Ja, ich habe mir das eine kurz angeguckt, aber dann, das war halt, nicht unbedingt gleich so, wie ich einsteigen wollte.
Ja,
ich habe das Drama der Woche als Mecker-Ecken-Startpunkt gesetzt. Das war halt so, ich kam in die Firma und plötzlich fielen alle schon über mich her. Auf unseren Seiten würde Flash nicht mehr abgespielt werden. Und zuerst dachte ich mir, das kann alles nicht sein. Und habe mir das aber dann tatsächlich ansehen müssen, weil ich hatte immer noch Flash 9 installiert und die hatten eben schon auf Flash 10 abgedatet. Und das Problem ist, dass mit diesem Update sehr viele Sicherheitseinstellungen wohl auf einen ganz interessanten Wert gestellt wurden. Nämlich zum Beispiel bei uns hat es irgendwie Flash, also unser Server scheint wohl irgendwie Flash als Attachment auszuliefern. Was heißt, dass Flash nicht abläuft, sondern Flash heruntergeladen werden will. Man hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt es allgemein um wieder, also den Content Disposition Header, nicht auf Attachment, sondern auf Inline. Oder man kann es auch per Hand machen, indem man einfach der Datei dann mitgibt, Inline ist gleich 1. Aber das klingt jetzt alles sehr einfach, ne, und logisch, weil es gab da auch ein Dokument von Adobe dafür. Aber ich habe es zuerst mal suchen müssen und dann musste man das erstmal irgendwie durchlesen. Und es hat uns dann schon ein paar Stunden gekostet, um zu eruieren, woran es liegt. Ne? Mhm. Und das fand ich dann schon ein bisschen heftig. Man sieht es auch heute noch, zum Beispiel, es gibt ganze Filmseiten, die völlig leer sind, weil mit dem Flash Player 10 einfach keine einzige Seite mehr funktioniert. Und das scheint auch mit der Dynamisierung von dem Flash zusammenzuhängen und so weiter. Also das fand ich schon ziemlich heftig. Ja, also man steht dann plötzlich so ein bisschen allein da. Ne? Mhm. Und zuerst ist man natürlich zuallererst mal schuld. Ne? Und ich war dann froh, dass ich nach einer Stunde irgendwie eruiert hatte, dass nicht ich schuld bin, sondern dass diese Einstellungen halt einfach geändert wurden. Ne? Und das war etwas demoralisierend.
Kleiner Tipp an diesem am Rande auch für Typo 3 Nutzer, die ein Flash-Erkennungs-Plugin installiert haben, beziehungsweise Extension, das hatte ich bei ein, zwei Webseiten unserer Kunden auch gesehen, dass Flash nicht mehr funktioniert hatte, da einfach die Extension updaten, beziehungsweise selber mal Flash 10 installieren bei euch und alle Webseiten mal eben durchtesten. Mhm. Und Dirk Jesse hat auch ein paar Erfahrungen machen müssen mit dem Flash Player 10, wo dann ein bisschen was nicht funktioniert hatte, aber das wird euch in der nächsten Sendung dann eben selber erzählen. Mhm.
Ja, es war auch SIF hat zum Beispiel abzudaten. Also SIF hat auch ab einer gewissen Version nicht mehr funktioniert. Das musste man dann auch updaten. Das hat halt so ein bisschen eine interessante Kette irgendwie gebildet und das war nicht so schön.
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich morgen mal unserem Florian fragen.
Nee, das sollte man wirklich machen. Genau. Ich habe alle Projekte durchgeguckt. Ja. Man musste das aber nachdem.
Wir haben einige Filme. Zu, also so kleine Infofilme, da müssen wir auch mal prüfen, inwieweit das noch glatt geht. Mhm. Übrigens, wenn es um Flash geht.
Ui. Jetzt ist er wieder weg. Mhm. Hoffen wir, dass er gleich wieder da ist. Ich schreibe ihm mal, dass er nicht zu viel erzählen soll.
Hallo?
Hallo, jetzt bist du wieder
da. Jetzt, ich habe dich aber auch noch gehört.
Ah, okay.
Ja.
Wunderbar. Jetzt.
Und da mit dem Flash geht eine kleine Empfehlung, video-flash.de. Das ist mein Kollege Florian. Einigen könnte er vielleicht bekannt sein von den WM-Filmen aus Lego. Die hat vielleicht der eine oder andere mal gesehen. Das waren so die Szenen von 1954, das Wunder von Bern, nachgestellt mit Lego-Figuren. Das hat er mit Kommilitonen früher gemacht. Mhm. Und auch sonst sehr viel Informationen rund ums Thema Flash.
Werden wir auch nochmal sehen.
Der ist ein echt guter Profi.
Fügst du das denn ein in deinen Linklist bei Google Docs?
Mache ich gerne, ja.
Wunderbar. Hm? Okay, Silvia, dein nächstes.
Ja, dann kommt man zum, ich meine, diesmal kann ich ja nicht so viel meckern, aber dieses Flash 10 war für mich ohnehin schon hinreichend für die ganze Woche. also ich habe halt in letzter Zeit mir ab und zu Transkripte angesehen, weil ich halt nicht Lust hatte, den Podcast runterzuladen oder ähnliches oder gleich zu abonnieren, sondern ich habe mir halt die Transkripte angeguckt und du hast ja da auch eine interessante einen interessanten Aspekt hinzugefügt. Also ich finde, warum müssen Transkripte aussehen wie Textwüsten? Also da gab es zum Beispiel irgendeine ziemlich große Konferenz und die Transkripte sahen aus, also wirklich, also es war kein Absatz, nichts, ne? Es war wirklich von oben bis unten durchgezogen, eine Wüste. Und dann frage ich mich, das muss ja nicht sein.
Nein.
Ja? Also ich meine, wer will sowas ausdrucken oder lesen? Ich nicht. Mhm.
Also grundsätzlich, Transkripte sind nur dann wirklich sinnvoll, also wenn ich jetzt nicht hören kann oder sehen kann, dann sind sie nur dann sinnvoll, wenn sie wirklich auch entsprechend aufbereitet sind. Weil ich möchte zum Beispiel auch keine Tageszeitung lesen, wo jetzt alle Artikel direkt ohne Absatz und ohne Bilder direkt hintereinander reingeklatscht werden. Also das möchte sich, glaube ich, niemand antun. Und da sollte, und da gebe ich dir recht, natürlich ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt werden, ne?
Ja, also ich finde es auch ganz merkwürdig, weil auch ich jetzt, ich sehe und höre, ne? Aber ich versuche jetzt einfach nur dieses Dokument zu lesen, weil ich jetzt den Podcast einfach keine Lust drauf habe. Ja. Und dann habe ich nach dem zweiten Absatz aufgehört, weil es gab im Grunde nur zwei, ne? Also so nicht, aber es war halt einfach keine Überschrift, nichts, ne? Auch die Absätze waren nicht drinnen und ich weiß es nicht. Also das hat mehr so diesen Ansatz, okay, wir müssen das jetzt einfach online stellen, weil es sich so gehört, ne? Aber das ist egal, wie es aussieht. Hauptsache es ist da, ne? Dann sollen sie lieber PDF ein barrierefreies hinstellen, dass sie entsprechend irgendwie layouten, als solche Wüsten dann zu produzieren.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja, darf ich rein?
Ja, ja.
In meiner Geschichte, gut. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich bei Transkripten auch ein bisschen bemängeln muss, ist, ob sie wirklich, wirklich Informationen bringen, die man benötigt. Also der Timo Hetzel hat seine Zuhörer für seinen Podcast Bits und so gebeten, seine Sendung zu transkribieren, weil er eben keinen Bock hat, das selber zu machen, offensichtlich. Und ich möchte euch jetzt so ein paar Sachen auch noch vorlesen, wobei ich mich dann schlussendlich doch frage, ob das Sinn macht. Also da könnte man am besten doch eine Zusammenfassung mit den Inhalten bringen, die würde viel mehr Sinn machen, als das, was ich euch jetzt vorlese. Jingle, Filme und so, Bits und so, Games und so, Serien und so, mit Timo Hetzel und so. Timo? Jawohl, Hallihallo. Herzlich willkommen bei Bits und So Nummer 100. Jai, klatscht Map.
lacht. Dom, juhu. Timo, mehr Begeisterung. Jai. Dom, jai. Klatscht. Map, lacht. Timo, ja, 100 Mal haben wir jetzt schon Bits und so gemacht und ich habe nachgezählt. Es hat gestimmt. Map, wir trauen uns nicht mehr zu sagen, weil du hast es noch nicht vorgestellt. Alex, das ist richtig. Wir sollten doch nichts sagen. Map, lacht. Dom, es ist ja hier nicht so, dass hier es professioneller wird. Alex, nee. Map, lacht. Okay, das war's. Es folgen noch viele Sachen mehr und da würde ich sagen, ja, tolle Geschichte, dass wirklich hier der Podcast Bits und so transkribiert wird und dass die Informationen dann auch besser zugänglich sind. Das ist ja Sinn der Geschichte. Aber wie gesagt, also hier hätte ich doch denn eher erwartet, dass sich da jemand die Arbeit macht, nicht das wirklich so abzutippen, sondern eine schöne Zusammenfassung, wo ich auch zusammenhängende Informationen dabei finde. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die haben eine Lernschwäche oder können sich nicht so richtig, also komplizierte Sätze und so, können sie nicht so richtig verstehen. Das muss ziemlich einfach sein. Und wenn ich denen jetzt diesen Text vorlese, da weiß ich überhaupt nicht, worum es hier geht. Und dann ist doch, geht der ganze Schuss nach hinten los. Also da muss ich dir wieder recht geben, Silvia, das geht so eher in die Richtung, ja, wir müssen und wir wollen, damit es besser gefunden wird, aber wir machen es nicht richtig.
Ja, oder ich meine, das hat ja mehr schon den Ansatz, ganze Chats zu transkribieren, ne? Ja. Also es hat ja mehr so Chat, das wirkt so wie so ein Chat, so knapp und irgendwie ein bisschen unzusammenhängend. Die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, wenn man es eben muss, ja, dann ist es tatsächlich so, ich meine, dann werden vielleicht diese Unterhaltungen nicht in dieser Form aussehen, ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt so ein Infofilm transkribiert, dann wird das wahrscheinlich jetzt nicht so laberig sein, nicht? Aber es ist tatsächlich so, wenn es gefordert ist, und es ist ja gefordert, dass es ein Transkript gibt, dann muss das halt tatsächlich diesen ganzen Kladderadatsch haben. Ne? Da muss Jäh und Klatsch und Lacht und Juhu drinstehen. Mhm. Ne? Toll finde ich das auch nicht. Ja. Ja. Vielleicht bewegt sich da ja noch was, dass man eben versucht, alternative Formen zu finden, weil sowas liest wirklich wahrscheinlich niemand. Ja?
Nein, nicht gerne zumindest.
Ja. Ja.
Mhm, okay.
Das Letzte war dann einfach nur noch ein Dienst, den ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt zu dem Dienst kam, print what you like, also der versucht eben das, was normalerweise Print-Styles machen, nachzustellen. Man kann da einfach irgendeine URL eingeben und anfangen, also man hat auf der rechten Seite die Webseite und links hat man so einen kleinen Bereich, wo man eben Einstellungen machen kann und da kann man zum Beispiel die Hintergrundbilder ausschalten, Hintergrundfarben. Man kann versuchen, Bereiche auszuwählen, die man eben nicht gedruckt haben will oder die man gedruckt haben will. Nur das Problem ist, wenn man da tatsächlich mehr hintereinander macht, dann sieht es auf der rechten Seite schon sehr merkwürdig aus und links hat man überhaupt keinen richtigen Einblick mehr, was man da jetzt alles ausdruckt und man hat irgendwie überhaupt keine Möglichkeit, die Sachen wieder so richtig auf den Nullzustand zurückzuführen. Ich habe es irgendwie geschafft, dann tatsächlich die Sachen dann irgendwann auszudrucken. Aber ich fand es extrem gewöhnungsbedürftig und eigentlich sollten wir lieber Print-Styles produzieren, als so einen Dienst zu nutzen. Ne? Aber wahrscheinlich gibt es genug Seiten, die sowas eben nicht haben und man möchte aber unbedingt was ausdrucken. Naja, vielleicht muss es solche Sachen immer geben. Ne?
Zu diesem Thema Print-Style-Sheets verwenden hatten wir, Björn, mal einen Podcast produziert, 47 sagtest du, ne?
Vor Jahren,
genau. Es hat aber immer noch seine Gültigkeit. Könnt ihr nochmal ins Archiv von Technikwürze gehen und euch die Folge mal anhören.
Genau, darüber habe ich mir diese Woche auch wieder Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, dass sich eigentlich seitdem gar nichts getan hat.
Also, was auch Erik bemängelt, ja.
Habt ihr was Neues gehört? Aber dann wäre es komplett an mir vorbeigegangen, aber nichts Neues eigentlich. Und nochmal zu diesem Dienst da, das ist zwar eine ehrenvolle Aufgabe, derer sich die da annehmen, aber was da rauskommt, ist ja eben wirklich gar nichts. Und wenn ich diese Einstellungen vornehme, dann ist es eigentlich noch schlimmer, als eben einen kompletten Screenshot auszudrucken.
Ne? Hm. Nee, man schafft schon. Also es gibt tatsächlich Wege, also um nur den mittleren Text auszudrucken. Ich habe das irgendwann geschafft, aber es war so merkwürdig. Wahrscheinlich muss man das manuell lesen. Ne?
Ja.
Also ja, halten wir fest, es ist möglich, aber nur mit viel Aufwand.
Genau. Und es sieht hässlich aus. Also wer solche Benutzeroberflächen irgendwie designt, Links, die irgendwie irgendwas aneinander kombinieren, das ist auch total merkwürdig. Also
das waren Programmierer, keine Designer.
Ja, scheint so.
Wie so oft. Okay, ich bin noch dran. Björn, du wolltest nichts meckern?
Nee.
Dachtest dir in deiner Sendung, wenn du mal
wieder dabei bist,
dann nicht meckern.
Nee, ich hätte jetzt eigentlich nur Sachen, die aber, wie gesagt...
Ach so, so interne Geschichten.
Genau, solche internen Geschichten.
Dann behalte sie lieber für dich.
Genau, ich möchte vielleicht mal außerhalb Podcast.
Genau. Ich möchte nur ganz kurz mal meckern. Ich habe heute auf meinem iPhone Airsharing neu installiert und das ist eben dazu da, damit man Dateien vom Mac, Linux oder Windows-Rechner direkt aufs iPhone kopieren kann und andersrum und anschauen kann. Und da hatte ich ein paar schöne Sachen drauf, von denen ich keine Backups hatte. Ist nicht weiter tragisch, aber dieses Programm hat die Sachen gelöscht nach dem Update. Das fand ich gar nicht so lustig. Naja, andere Geschichte. Ich heule jetzt nicht rum.
Unsere Hörer kommen zu Wort.
Was ich vielmehr habe, sind noch zwei Geschichten. Und zwar haben wir ja schon angekündigt, auch in den Kommentaren, das konntet ihr nachlesen, Dirk, Jess und ich werden eine Spezial-Sondersendung zu YAML machen. In Zukunft haben wir vor, öfters solche Sendungen zu machen, wo es wirklich nur noch um ein Thema geht. Und diese Sendungen würden dann eben heißen Sondersendung blabs, 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 total. Also die nächste Sendung wird dann heißen YAML total. Und Dirk hat gebeten, dass ihr doch bitte Fragen habt. Also wenn ihr Fragen zu YAML habt und es gab ein paar auch in den Kommentaren, packt die bitte zu uns auf technikwürze.de in diese Kommentare. Also macht bitte euch die Arbeit. Diese Fragen werden wir dann aufnehmen und alle in der Sendung beantworten. Wäre so ganz schön, wenn ihr euch die Zeit nimmt und uns ein paar Fragen hinterlasst. Gerne auch eine E-Mail an echo@technikwürze.de, falls ihr diese Kommentargeschichte nicht so ganz mögt. So, und anfangs der Sendung habe ich doch noch erwähnt, dass ich eine große Umfrage habe. Und zwar wird sie dann erst groß, wenn ihr euch alle dran beteiligt. Und da bitte ich euch drum. Also ich habe jetzt mit der Software, die ich verwende, Übercast in der neuesten Version, die Möglichkeit, den Podcast nicht nur als MP3 auszuliefern, wie es derzeit ist, also einfach anhören und runterspielen, sondern den ein bisschen auszustraffieren. Und zwar wäre es machbar, dass wir den Podcast als AAC-Datei zusätzlich ausliefern. Und zwar in der Form, dass der unterteilt wird in Kapiteln, sodass ihr auf eurem MP3-Player bzw. iPod oder iPhone oder was auch immer zu diesen Kapiteln springen könnt, falls euch ein bestimmtes Thema nicht interessiert bzw. wenn ihr nochmal zurückspulen wollt. Hat auch dann Vorteile, dass ihr dann genau eventuell sehen könnt, zu welcher Zeit kommt, wird jetzt welches Thema angesprochen und könnt dann im Nachhinein, wenn ihr den Podcast nochmal hört und Mensch, wie war jetzt der Link nochmal, könnt ihr nochmal zurückspringen. Also, ich habe die Möglichkeit, einen AAC-Podcast zu machen mit Kapitelmarken. Da können auch verschiedene Bilder dann gezeigt werden, anstatt immer nur das Technikwürze-Bild. Diese Funktionalität gibt es und da können auch Links hinterlegt werden. Die Frage ist nur, ich brauche mir die Arbeit nicht zu machen, wenn ihr eh nur MP3-Player benutzt, die keine AACs abspielen können, Nummer 1, oder wenn ihr das gar nicht benötigt, diese Kapitelmarken. Deswegen die Frage, und da möchte ich euch bitten, E-Mail bitte an echo@technikwürze.de oder in den Kommentarbereich einen Kommentar hinterlassen. Würdet ihr diese AAC mit Kapitelmarken benutzen, ja oder nein? Wenn ihr das haben wollt, dann gibt es auch eine Möglichkeit, verschiedene Möglichkeiten, wie ich das zur Verfügung stelle. Die erste Möglichkeit wäre, dass es im Hauptfeed die MP3-Datei gibt und in einem Atomfeed zum Beispiel die AAC-Datei ebenfalls zur Verfügung gestellt wird. Also dass im Standardformat das MP3 runtergeladen wird und als Alternative könnt ihr euch AAC runterladen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, falls ihr sagt, Mensch, wir haben jetzt inzwischen eh alle fortschrittliche MP3-Player, die können noch ein bisschen mehr als nur MP3 spielen, die können auch AAC. Wenn ihr hauptsächlich solche Player habt, brauchen wir dieses MP3 überhaupt noch? Ist das überhaupt noch notwendig? Wenn nein, schreibt mir das bitte auch, das würde mich interessieren. Und dann werden wir mal schauen, ob wir in Zukunft euch mehr Informationen anbieten können als die Informationen auf technikwürze.de. oder über das, was wir schreiben. Also Ziel dieser ganzen Geschichte ist ganz einfach, dass wir euch mehr in die Sendung einbinden und ihr mehr einen praktischen Nutzen habt, indem ihr die Links einsehen könnt oder auch nochmal lesen könnt, unterwegs, wenn ihr dabei seid, die Informationen, über die wir hier irgendwas machen. Beziehungsweise auch Bilder. Wenn ihr jetzt heute in dieser Sendung zum Beispiel hätte sich angeboten über den einen Artikel mit dieser Tür, die wir hatten, ne? Diese blaue Tür. Das würde sich anbieten, das könnten wir direkt auch zeigen.
Oder die runden Ecken.
Zum Beispiel die runden Ecken. Das wäre ein perfektes Beispiel. Könntet ihr euch direkt auf eurem iPod, iPhone oder was auch immer Alternative, die sind ja genauso fortschrittlich inzwischen, anschauen könnt. Wenn ja,
oder also auch wie gesagt. Big Mama.
Genau. Genau, wäre eine tolle Möglichkeit. Da können wir auch einen Link direkt hinterlegen. Nur ihr möchtet es wollen. Es ist ein bisschen mehr Aufwand für mich. Den würde ich machen, wenn ihr sagt, ja, das wollen wir haben. Aber den würde ich, wie gesagt, nur machen, wenn die meisten von euch auch sagen, dass ihr das haben wollt. Und deswegen große Umfrage. Ich möchte natürlich, dass ihr euch beteiligt. Also wie gesagt, wir haben Anfang der Sendung festgestellt, dass in der Woche 2000 jetzt Technikwürze zuhören. Längerfristig sind es 4.000 bis 5.000. Und wenn jetzt wirklich nur 20 Leute was reinschreiben, dass sie MP3 oder AAC nutzen, nützt mir das nichts. Bitte macht euch wirklich mal auf technikwürze.de, besucht die Webseite und kommentiert, wie ihr das haben wollt. Dann können wir die Sendung auch noch interessanter gestalten. So, noch eine Information nach den ganzen Blabberababs, was ich hier losgeworden bin. Wir haben schon seit der letzten Sendung, das ist die zweite Sendung, die das haben wird, einen Liedtext in den ID-Free-Text verpasst. Wenn euer MP3-Player in der Lage ist, Liedtexte darzustellen, dann werdet ihr auf Technikwürze auch eine Kurzzusammenfassung der Inhalte nachlesen können. Das ist jetzt schon so. Und wie gesagt, funktioniert gut auf iPhone und iPod. Auf anderen konnte ich es noch nicht testen. Und ist für unterwegs auch gedacht, falls ihr mal nachlesen wollt, Mensch, wie war die Geschichte, wie wird das geschrieben? Mit diesem Vox, Silvia, hatten wir da eine Geschichte. Mhm. Die kann man dann nachschauen. Und würde mich auch interessieren, ob ihr diese Geschichte nutzt, ob wir das vervollständigen sollten, indem wir da mehr Informationen reinpacken, ob es weniger ist oder ob wir uns die Mühe gar nicht machen wollen. Also auf technikwürze.de. Habe ich jetzt viel geredet. Muss mir auch so gewinnen.
Rekord.
Okay, sofern ihr noch nicht eingeschlafen seid, an dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin treu geblieben seid. Björn Seibert, schön, dass du dabei warst.
Ja, bitte, hat mich auch sehr gefreut.
Ich hoffe, dass das nächste Mal nicht wieder 2 Jahre dauert.
Nee, also ich wäre gern wieder öfters dabei. Hat Spaß gemacht.
Sehr fein. Und gefreut habe ich mich auch über dich, Silvia Egger.
Ja, danke. Genau.
Bitte. Und die Links zu euren Blogs packen wir dann auch nochmal auf Technikwürze, falls ihr euch informieren wollt, wer jetzt in dieser Sendung war. Da möchte ich euch demnächst auch denn das Redesign von Technikwürze nochmal empfehlen. Da wird es jeden Moderator, auch wenn es ein Gastmoderator ist und der war nur ein, zweimal dabei, wird es eine kleine Vita geben mit Foto dazu. Aber das demnächst. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Technikwürze. Bis dann. Bye, bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.